Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Mal ehrlich, wir alle kennen diesen Moment, in dem der Bauch plötzlich macht, was er will. Ein kleines Grummeln nach dem Mittagessen, ein Blähbauch im Meeting oder dieses diffuse Gefühl von irgendetwas stimmt hier nicht. Aber warum? Das wissen wir oft nicht. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Über unseren Darm und warum er so eng mit unserem Wohlbefinden verbunden ist. Und dafür haben wir jemanden eingeladen, der sich wirklich auskennt.
Experte der Woche.
Nämlich Dr. Julia Seiderer-Dack. Julia ist Fachärztin für Innere Medizin, spezialisiert auf Ernährung, Darmgesundheit und Mikrobiom. Und sie schafft es, selbst komplexeste Themen so zu erklären, dass man danach wirklich versteht, was im eigenen Bauch passiert. Sie kombiniert moderne Medizin mit einem ganzheitlichen Blick und zeigt, viele Beschwerden sind viel normaler, aber auch viel besser beeinflussbar, als wir denken. Julia, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen und dich mit mir über Darmgesundheit zu unterhalten. Und wir steigen direkt mal ein. Was versteht man eigentlich unter Darmgesundheit?
Oh ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und gleich mit so einer Frage konfrontiert zu werden. Das ist natürlich ein weiter Begriff. Aber was wir heute darunter verstehen, ist natürlich zum einen, dass der Darm selbst gesund ist, also keine Entzündung hat und keine Polypen. Deswegen machen wir ja auch die Darmkrebsvorsorge ab einem gewissen Alter. Aber wenn wir darüber hinausgehen, hat sich natürlich in der Wissenschaft viel getan. Und Darmgesundheit verstehen wir heute in dem übertragenen Sinne eigentlich als eine Schlüsselstelle für Gesundheit. Das heißt, das, was da im Darm passiert, im Zusammenspiel vom Mikrobiom, also unseren Darmbakterien, dem Immunsystem und Nervensystem, wissen wir einfach, dass da sehr viele Weichen gestellt werden, auch für den gesamten Körper. Das heißt, diese Darmgesundheit ist eigentlich was ganz Zentrales dafür, dass unser Immunsystem, unser Nervensystem, unsere Verdauung, unser Stoffwechsel funktioniert.
Warum ist es so, dass der Darm eine zentrale Rolle für unser Wohlbefinden spielt, also körperlich wie auch mental?
Weil im Darm ganz viele Vorgänge vor sich gehen, die letztendlich den gesamten Organismus beeinflussen. Nehmen wir mal so ein paar Beispiele. Das heißt, diese Darmbakterien, dieses Mikrobiom, das ist ja nicht nur eine Ansammlung von Bakterienklumpen, sondern es ist ein ganz aktives eigenes Ökosystem, also eigentlich ein eigenes Organ in uns. Und diese Bakterien bilden zum Beispiel ganz viel Stoffwechselprodukte. Und diese Stoffwechselprodukte wiederum kommen dann in unseren Kreislauf, also auch in unseren Blutkreislauf und haben damit natürlich auch Einfluss auf das gesamte System. Oder zum Beispiel 70% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, der Darm ist unser Trainingslager für das Immunsystem. Und je nachdem, wie gut dieses Trainingslager funktioniert, haben wir dann eben ein starkes Abwehrsystem oder es passieren Fehler. Es entstehen zum Beispiel Allergien oder Autoimmunerkrankungen.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Darmgesundheit angeht?
Ja, einige. Ich habe ja gerade ein Buch dazu geschrieben, Frauen haben anders Darm und das ist durchaus sehr, sehr relevant. Nehmen wir mal so ein paar Beispiele. Frauen haben zum Beispiel in ihrer fertilen Phase ein ganz anderes Darmmikrobiom. Das heißt, du und ich haben andere Darmmikroben in unserem Darm sitzen mit anderen Stoffwechseleigenschaften und das hat natürlich auch Einfluss auf unseren Hormonhaushalt, auf unseren Stoffwechsel. Und wir sehen eben auch, dass Frauen und Männer in Sachen Immunsystem anders ticken. Das heißt, wir haben ja oft gelacht über den Männerschnupfen, wie leidend Männer sind, wenn sie eine Virusinfektion haben. Und heute wissen wir, da ist schon ein bisschen was dran. Das heißt, Männer haben eine andere Immunabwehr, tun sich zum Beispiel bei der Virenabwehr schwerer. Frauen dagegen haben eine sehr starke Immunabwehr, ist natürlich in der Evolution ein Vorteil, kann aber auch dazu führen, dass manche Erkrankungen eben häufiger entstehen, dass sie also überreagieren vom Immunsystem. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen eben deutlich häufiger Autoimmunerkrankungen haben oder nach Infekten auch häufiger mal so einen Reizdarm bekommen.
Ist das hormonell bedingt oder woran liegt das?
Es gibt mehrere Faktoren. Das heißt, zum einen sind es genetische Unterschiede. Auf diesem zweiten X-Chromosom sind eine ganze Reihe von wichtigen Genen, die für Proteine des Abwehrsystems kodieren. Aber es ist natürlich auch der Einfluss von Hormonen. Das heißt, auch Sexualhormone wie Östrogen oder Progesteron haben Einfluss auf das Immunsystem, auch das Testosteron natürlich bei Männern. Und damit unterscheiden wir uns in manchen Dingen ganz deutlich.
Welche Rolle spielt die Ernährung für unseren Darm? Und was sind so die absoluten Basics, die jeder kennen sollte?
Die Ernährung spielt natürlich eine ganz große Rolle, nicht nur für unsere Nährstoffe, die wir aufnehmen, sondern wir füttern natürlich auch unser Darmmikrobiom mit. Und diese Darmbakterien brauchen zum Beispiel ganz dringend Ballaststoffe. Das sind ja Stoffe, die für uns Menschen eher als unverdaulich, als Ballast gelten. Für die Darmbakterien sind sie aber ein ganz wichtiger Rohstoff dafür, dass sie kurzkettige Fettsäuren bilden können, zum Beispiel solche Butyrate. Das heißt, ohne Ballaststoffe wird es schwierig, diese Stoffwechselfunktion auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, in unserer Ernährung ist es zum einen wichtig, dass wir genügend Ballaststoffe essen, also Obst, Gemüse, Vollkornprodukte. Aber zum Beispiel auch eine antientzündliche Ernährung ist wichtig. Also ein hoher Teil an Omega-3-Fettsäuren, viele Polyphenole, also Pflanzenstoffe. Und was für den Darm eben nicht so gut ist, hat man mittlerweile auch in der Wissenschaft herausgefunden, eben eine sehr westliche Ernährungsweise, viel Fastfood, viele Transfette, ein hoher Gehalt an Zucker, weil wir eben auch sehen, dass diese Ernährungsform die Artenvielfalt im Mikrobiom deutlich verändert. Wenn du zum Beispiel die Artenvielfalt im ländlichen Afrika vergleichst mit der Artenvielfalt im Darm eines westlichen, hygieneadaptierten Kindes in Europa, dann haben wir eine deutlich reduzierte Artenvielfalt. Und das hat eben auch sehr viel mit der Ernährung zu tun.
Jetzt gibt es ja verschiedene Diäten oder Ernährungsformen, wie Keto zum Beispiel, dass man sich ketogen ernährt, also möglichst wenig bis keine Kohlenhydrate. Wissen wir, was das auf das Darmmikrobiom oder mit dem Darmmikrobiom macht?
Also bei der Ketogen-Diät hast du sozusagen das Problem, dass du auf deine Ballaststoffe kommen musst. Das heißt, wenn du sämtliche Kohlenhydrate rausnimmst, verzichten die Patienten ja auch auf Brot, damit auch auf Vollkornbrot, auf Vollkornreis, auf Vollkornnudeln und so weiter. Das kann man natürlich theoretisch schon decken, wenn man einen sehr hohen Gehalt jetzt zum Beispiel an Hülsenfrüchten hat und Gemüse. Aber man muss eben trotzdem aufpassen, dass man auf seine 30 Gramm an diesen Ballaststoffen kommt.
Hat das sonst nachteilige Auswirkungen?
Also ich sage mal so, nicht jeder Patient verträgt so hohe Mengen an Eiweiß. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich und das muss man natürlich auch immer abhängig davon machen, was ist eigentlich die grundsätzliche Fragestellung. Ist das ein übergewichtiger Patient? Macht der Patient diese Keto-Diät wegen Allergien oder wegen Autoimmunerkrankungen? Das heißt, so die pauschal eine richtige Diät für alle, die gibt's nicht.
Wie wirkt sich eigentlich Stress oder mangelnder Schlaf oder Bewegung generell? Also das, so, wenn man sich die Pfeiler der Longevity-Bewegung anschaut, ja, dann ist es Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und eine Stressreduktion, also sprich mentale Elemente. Wie wirken die sich auf die Darmgesundheit aus?
Sehr stark und andersrum wirkt sich aber auch die Darmgesundheit sehr stark auf die mentale Gesundheit aus. Denn das, was wir heute haben, ist sowas, das nennen wir Darm-Hirn-Achse. Und was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter, dass das zentrale Nervensystem und unser Darm-Nervensystem in sehr, sehr engem Austausch stehen. Das heißt, über zum Beispiel den Nervus vagus, aber auch unsere ganzen Hormone, unsere Stresshormone, unser Immunsystem, sind diese beiden Systeme sehr eng miteinander verbunden. Das heißt, ganz platt gesprochen, das, was im Darm passiert, registriert auch das Gehirn und das, was im Gehirn registriert, kriegt auch der Darm mit. Und wenn du zum Beispiel sehr stark im Stress bist und sehr viele Stresshormone ausschüttest und deine Cortisolachsen aktivierst, dann haben die wiederum auch Einfluss auf den Darm. Das kann sich äußern zum Beispiel auf die Darmmotilität, also wie schnell sich der Darm bewegt. Manche Patienten merken das ja, wenn sie im Stress sind oder vor Prüfungen, dass sie sehr oft auf die Toilette müssen. Aber wir sehen auch, dass diese Hormone durchaus das Mikrobiom verändern können. Das heißt, das Mikrobiom ist da auch sehr sensibel. Gerade bei Patienten, die zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten oder im Jetlag sind, sehen wir, dass wir da innerhalb von 24 Stunden schon deutliche Verschiebungen haben. Das heißt, auch hier haben wir zirkadiane Rhythmen, die auch ganz schön empfindlich sein können und durch Stress gestört werden können.
Es ist ja so, wenn man sich mit Darm oder Darmgesundheit auseinandersetzt und Laie ist wie die meisten von uns und ins Internet geht und schaut oder googelt Darmgesundheit, was muss ich tun oder gesunder Darm, dann kriegt man so Schlagworte wie Probiotika, Präbiotika oder Fermentiertes. Lass uns gerne damit ein bisschen aufräumen und kannst du uns das einmal einordnen. Was sind Probiotika, was sind Präbiotika und was ist Fermentiertes?
Also sagen Prä- und Probiotika sind sozusagen zwei Begriffe. Das Präbiotika bezieht sich darauf, dass es sozusagen übersetzt das Futter für die Darmbakterien. Das heißt, wir alle haben Darmbakterien, die brauchen aber ausreichend Futter. Das verstehen wir unter Präbiotika. Und präbiotische Stoffe sind zum Beispiel solche Ballaststoffe oder solche Vollkornprodukte, aber auch lösliche Präbiotika, wie zum Beispiel Inulin oder Fructose, Oligosaccharide, die sozusagen von den Darmbakterien verwertet werden können und aus denen diese Darmbakterien dann ihre Substrate, also kurzkettige Fettsäuren, machen können. Das heißt, zum einen sind die Präbiotika wichtig, wobei man sagen muss, so mit dieser gesunden Ernährung, die wir ja vorher schon erwähnt haben, sind wir da eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Aber wir können natürlich gerade bei Patienten, die jetzt wenig Ballaststoffe zu sich nehmen, hier noch Ergänzungen durchführen. Probiotika sind dann wirklich die lebenden Bakterien, das heißt zum Beispiel Lactobacillen oder Bifidobakterien, die in uns wohnen, die wir aber auch in der Nahrung zuführen können. Das heißt, es gibt ja auch Lebensmittel, die von sich aus sehr viel solcher gesunder Bakterien erhalten, zum Beispiel Kefir, zum Beispiel Dickmilch, das Sauerkraut, aber natürlich auch die fermentierten Dinge, fermentiertes Gemüse, Kimchi zum Beispiel, enthalten eben von Natur aus relativ viele von diesen lebenden Bakterien. Das heißt, wenn wir über gesunde Ernährung sprechen, dann ist natürlich für uns wichtig, dass wir genügend Präbiotika, also ballaststoffreiche Kost zu uns nehmen, aber eben auch genügend probiotische Stoffe, wie gerade genannt, eben zum Beispiel über diese Milchprodukte oder fermentierten Stoffe. Und Fermentierung heißt ja nichts anderes, als dass durch die Fermentationsprozesse eben auch solche lebenden Bakterien entstehen können. Und das gibt es ja interessanterweise in sehr vielen Kulturkreisen. Das ist ja jetzt nichts nur, was im asiatischen Bereich dann gepflegt wird, sondern eben auch im europäischen. Das klingt zwar nicht ganz so sexy wie Kimchi, aber Sauerkraut und rote Beete ist eigentlich nichts anderes.
Wie oft sollte ich das zu mir nehmen?
Am besten wäre es, wenn du es in der täglichen Ernährung mit drin hättest. Das müssen auch keine Riesenmengen sein, aber sozusagen als gesunde Basis wäre das super.
Ja. Und jetzt angenommen, ich habe Darmbeschwerden, also Blähungen oder unregelmäßigen Stuhlgang oder ich fühle mich generell unwohl. Ab wann macht es Sinn, zum Arzt zu gehen?
Also wenn Beschwerden über einen längeren Zeitraum bleiben und du damit wirklich beeinträchtigt bist, macht es durchaus Sinn. Dann würde man sich erstmal anschauen, zum Beispiel in der Laborabnahme, gibt es irgendeinen Hinweis auf eine Entzündung? Man würde vielleicht auch mal eine Stuhlprobe machen. Auch da können wir heute solche Entzündungswerte messen. Man macht auch gern mal einen Ultraschall, um zu schauen, sieht man in den Bauchorganen Auffälligkeiten? Und dann muss man natürlich so ein bisschen differenzieren. Ist das etwas, wo man sagt, man würde auch mal eine Darmspiegelung machen, also eine Vorsorgedarmspiegelung? Das empfiehlt man ja vor allem ab dem 50. Lebensjahr, aber natürlich bei entsprechenden Beschwerden vielleicht auch früher. Ja. Und wenn da jetzt nichts rauskommt, würde man sich überlegen, gibt es vielleicht irgendwelche Nahrungsmittelintoleranzen, also zum Beispiel Laktose- oder Fructoseintoleranz, oder gibt es andere Störungen? Das Feld ist natürlich relativ groß. Das reicht von infektiösen Erkrankungen, wie zum Beispiel nach einer Salmonelleninfektion oder Lamblien. Es gibt chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Es gibt aber auch einfach nur Patienten, die so einen gereizten Darm haben, zum Beispiel im Zusammenspiel von Ernährungsthemen oder auch mal nach Infektionen.
Jetzt ist ja auch die Mikrobiomanalyse, also vor allem in den USA, relativ groß. Da gibt es ein großes Unternehmen oder jetzt ein sehr, sehr schnell wachsendes Unternehmen. Viome heißt das. Es gibt Unternehmen in Deutschland, die das anbieten. Was bringen solche Mikrobiomanalysen generell?
Ja, es ist ein sehr heißes Feld, was da momentan diskutiert wird. Also fangen wir mal an, wenn du jetzt sozusagen die reine Schulmedizin fragen würdest oder dir die Leitlinien anschaust von den deutschen Gesellschaften für Gastroenterologie, würden die ganz klar sagen, das bringt jetzt Stand heute erstmal gar nichts. Die Mikrobiomforschung ist noch in den Kinderschuhen. Das sind Dinge, die der Forschung vorbehalten sind. Und das, was du da produzierst an vielen Pfunden Bildchen, das verunsichert die Patienten nur und hat relativ wenig Wert. Dann gehst du in die Komplementärmedizin und bekommst eine ganz andere Meinung. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie viele Mikrobiomanalysen gemacht werden von ganzheitlich arbeitenden Ärzten oder Heilpraktikern oder auch vom Patienten selbst in Auftrag gegeben werden. Dein Beispiel aus USA zeigt ja auch, die Patienten ergreifen da Selbstinitiative, schicken ihre Stuhlproben hin, sieht das Bild natürlich ganz anders aus. Und ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht sich irritieren lässt. Das sind natürlich immer nur Momentaufnahmen, die man da macht. So ein Mikrobiom kann sich sehr schnell ändern, hängt auch sehr davon ab, was du vorher gegessen hast, welche Medikamente du genommen hast, zu welcher Tageszeit du es abnimmst. Aber es ist durchaus möglich, gewisse Tendenzen abzulesen. Das heißt, wir können zum Beispiel sehen, sind da Entzündungswerte vorhanden? Sind da vor allem entzündungsbildende Bakterien drin? Wie hoch ist der Anteil von Bakterien, die wir fürs Immunsystem brauchen? Wie hoch ist die Artenvielfalt? Wie viel sind die Butyrat bilden, aber das sind natürlich Fragestellungen, die muss ich mir auch vorher überlegen. Es macht keinen Sinn, sozusagen für Tausende von Euro solche Analysen zu machen mit vielen bunten Balken, wenn ich nachher nicht auch sozusagen diese Daten nutzen kann und für den Patienten auch verwenden kann.
Ich kann das bestätigen, ich habe einen Test in den USA gemacht, ich habe einen Test in Europa gemacht und ich bin nicht viel schlauer rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist das Problem. Du musst natürlich dir vorher die Fragestellung überlegen und die Frage der therapeutischen Konsequenz und eben sozusagen in diesen Kategorien auch denken. Ist das eine Störung der Darmbarriere? Ist das eher eine Störung der Artenvielfalt? Habe ich hier ein Problem von den Gärungsbakterien? Und wenn man sozusagen mal anfängt, mit dem Patienten gemeinsam auch die Krankengeschichte sich anzuschauen und sich zu überlegen, woher kommt das eigentlich auch, ist man oft schon einen Schritt weiter. weiter. Und was ich kein Fan bin, ist einfach diese internetbasierte Medizin, wo du viele Produkte, viele Angebote hast, die aber den Patienten gar nicht erstmal kennenlernen und die Anamnese kennen, auch die Krankheitsgeschichte sich nicht anschauen und damit natürlich auch viele nutzlose Befunde generieren. Und vielleicht ein Beispiel auch dafür, natürlich vor so einer Mikrobiomanalyse gehört halt immer auch die schulmedizinische Diagnostik dazu. Es ist ehrlich gesagt nicht besonders schlau, wenn wir viele Mikrobiomanalysen machen, aber übersehen, dass der Patient zum Beispiel eine Zöliakie hat, also eine Glutenunverträglichkeit. Das heißt, aus meiner Sicht gehört das schon eher in ärztliche Hände, damit wir das Ganze für den Patienten auch in der Gesamtschau sehen können.
Welche Darmprobleme siehst du denn am häufigsten in deiner Praxis?
Also wir sehen sehr häufig ein Reizdarmsyndrom. Das ist sagen etwas, was wir sehr häufig sehen. Wir sehen aber auch Patienten mit einer Zöliakie, solche Unverträglichkeiten von Gluten, was ja eine klassische Autoimmunkrankheit ist. Wir sehen aber auch viele Nahrungsmittelintoleranzen, also Laktose, Fructoseintoleranzen, Histaminintoleranzen. Und wir haben natürlich auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die darf man auch nicht vergessen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Auch die nehmen ja zahlenmäßig in der westlichen Welt eher zu, vor allem auch bei jungen Patienten. Und wir sehen natürlich auch bei Patienten 50 plus viele Patienten mit Beschwerden durch Darmdivertikel, die dann so eine Divertikulitis, so eine Entzündung bekommen. Oder auch mal Patienten, die letztendlich mit steigendem Alter mehr unter Verstopfung leiden oder eben auch Transportproblemen. Das ist sozusagen ein sehr breites Spektrum, aber eben auch altersklassenspezifisch.
Jetzt gibt's ja auch da noch zwei Schlagworte, mit denen ich dich konfrontieren möchte. Leaky Gut und SIBO. Was ist das eigentlich?
Genau, fangen wir mit Leaky Gut an. Leaky Gut ist auch so ein Reizthema zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin. Leaky Gut heißt übersetzt so viel wie durchlässiger Darm. Jetzt wird's interessant. Gemeint ist damit, dass die Darmbarriere durchlässig wird. Was verstehen wir darunter? Normalerweise stehen deine Darmzellen ganz, ganz, ganz eng nebeneinander. Das heißt, in den Zwischenräumen darf eigentlich nichts durchkommen, weil damit ein Schutz da ist, damit dein Immunsystem und dein Nervensystem, was hinter dieser Darmwand liegt, eben nicht unkontrolliert mit Bakterien, Toxinen oder Nahrungsbestandteilen konfrontiert wird. In der Wissenschaft kennt man dieses Thema Leaky Gut unter dem Namen intestinale Permeabilität. Das ist genau das Gleiche gemeint. Das heißt, wissenschaftlich können wir ganz gut sehen, dass bei manchen Erkrankungen so eine Durchlässigkeit ein wichtiger etiologischer Faktor ist, warum Krankheiten entstehen. In der Praxis hat sich Leaky Gut etabliert, dass Patienten viele Tests machen, wo mit mehr oder weniger seriösen Methoden gesagt wird, du hast sozusagen ein Leaky Gut und die Patienten sozusagen davon ausgehen, das ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Das ist es aber nicht. Leaky Gut ist letztendlich ein pathophysiologischer Mechanismus, wo wir sehen, da passiert etwas an der Darmbarriere, zum Beispiel durch eine Entzündung, zum Beispiel durch Schäden durch Medikamente auch und das letztendlich führt zu einer Konstellation, bei der das Immunsystem zum Beispiel überreagieren kann oder sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen. Also auch hier sehr, sehr spannend für viele Erkrankungen, aber man muss ein bisschen differenzieren, das ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern etwas, was passiert als Folge von Störungen durch den Darm. Und dann kommen wir zu SIBO, das ist so ein bisschen ähnlich. SIBO heißt auf Deutsch bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms. Gemeint ist sozusagen, dass die falschen Bakterien am falschen Ort sind, nämlich vor allem Bakterien aus dem Dickdarmbereich sich im Dünndarm ansiedeln. Und das hat oft die Konsequenz, dass diese Bakterien sehr stark zu Gärungsprozessen neigen. Das heißt, die Patienten haben relativ häufig Blähungen, Brain Fog, auch Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten beziehungsweise auch einen Nahrungsmangel, also Vitamin B12. Mangel zum Beispiel. Dieses Krankheitsbild gibt es, kann man auch nachweisen, ist aber immer sozusagen auch eine leichte Modediagnose, wird momentan auch endlos viel getestet durch Internetanbieter. Auch hier das gleiche Spiel. Ein SIBO ist ganz selten ein eigenständiges Krankheitsbild, sondern ein SIBO ist meistens die Folge von etwas anderem. Sprich, ich kann ein SIBO haben, wenn ich eine Zöliakie habe, ich kann also ein SIBO haben, wenn ich Parkinson habe, ich kann aber auch ein SIBO haben, wenn ich Endometriose habe. Auch hier wiederum, es bringt nicht viel, wild zu testen, sondern ich muss mir überlegen, warum entsteht etwas und wie kann ich es dann auch therapieren?
Habe ich nur das Gefühl oder ist es wirklich so, dass Unverträglichkeiten oder Reizdarmdiagnosen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben?
Sie nehmen deutlich zu. Es gibt relativ wenig Studien drüber, aber sie nehmen gefühlt in den Praxen deutlich zu. Gibt es natürlich unterschiedliche Theorien drüber. Zum einen natürlich, Menschen reden häufiger drüber. Darmthemen sind salonfähig geworden. Ernährung hat einen höheren Stellenwert. Social Media spielt eine große Rolle, dass es sozusagen mehr präsent wird, was ja auf der einen Seite positiv ist, dass Darmgesundheit mehr in den Fokus rückt und auch die Bedeutung von gesunder Ernährung. Auf der anderen Seite sehen wir schon auch in der Gastroenterologie Tendenzen, dass Patienten häufiger auf Nahrungsmittel reagieren. Also es scheint sich schon auch was zu verändern. Wir haben auf den großen Kongressen ja auch die ersten Studien zum Thema Mikroplastik. Also welchen Einfluss hat auch Mikroplastik in unserer Ernährung auf unsere Darmgesundheit? Und das war jetzt eine Studie letzte Woche. Wir sehen, dass zum Beispiel bei jungen Patienten deutlich mehr Darmpolypen, also Darmkrebsvorstufen auch entstehen. Und es da einen deutlichen Zusammenhang zur Ernährungsweise gibt. Das heißt, es ist nicht nur so ein Gefühl, sondern es scheint auch was dran zu sein, dass durch die Veränderungen, die wir in der Ernährung erlebt haben in den nächsten 10, 20 Jahren, also hochprozessierte Nahrung zum Beispiel, Mikroplastik, hier auch neue Krankheitsbilder entstehen.
Es gibt ja auch Ernährungstrends. Wir haben die ketogene Ernährung vorhin schon angesprochen. Und ich würfel das jetzt einfach mal wild durcheinander. Ich weiß, dass das nicht zusammengehört. Aber angefangen vom Intervallfasten oder Time-Restricted Eating, glutenfrei, also auch Menschen, die keine Zöliakie-Symptomatik haben oder eine Glutenunverträglichkeit haben, fangen an, sich glutenfrei zu ernähren, rein prophylaktisch. Und dann gibt es so etwas wie Low FODMAP. Mhm. Lass uns darüber reden.
Also ganz generell, die allgemeine, einheitliche, supergültige, super die Ernährung für jeden, die gibt es nicht. Ja, Ernährung ist immer etwas Individuelles. Es gibt natürlich klare Empfehlungen, wie wir es so gesagt haben, antientzündlich, mediterrane Kost, vollwertig und so weiter, die eigentlich relativ allgemein gelten. Und dann gibt es aber Dinge sozusagen, die man individuell auf Patienten abstimmen muss. Glutenfrei, ja klar, für die Zöliakie-Patienten. Glutenfrei kann manchmal sinnvoll sein, weil Patienten eine Glutensensibilität haben. Auch das gibt es. Andersrum ist es aber keine gute Idee, pauschal zu sagen, jeder muss glutenfrei essen. Mhm. Weil was dann passiert, sehen wir ganz oft in der Praxis, ist, dass die Patienten sich strikt glutenfrei mit Ersatzprodukten ernähren. Zum Beispiel sehr viel Maisprodukte essen, aber eigentlich eine Fructoseintoleranz haben und mehr Probleme kriegen. Also das heißt, so einfach ist es nicht, dass wir sagen, wir lassen das eine weg. Damit können wir auch andere Dinge rausprovozieren. Low FODMAP ist auch interessant. Das heißt, wir nehmen sozusagen sehr viel Stoffe weg, die sozusagen uns Gärungsprozesse anregen können. Also gerade Patienten mit dem Reizdarm werden angehalten, mal sozusagen diese fermentierbaren Oligosaccharide wegzulassen. Das führt bei vielen Patienten durchaus zu einer Verbesserung, wenn ich zum Beispiel Laktose und Fructose und stark blähende Sachen weglasse. Man muss aber auch über eins sagen, diese Ernährungsformen wurden entwickelt für einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen. Das sind eigentlich Ernährungsformen, wo wir schauen wollen, auf was reagiert der Patient, um besser herauszufinden, ob da Unverträglichkeiten da sind und das dann eben auch langsam später wieder einzuführen. Was wir aber in der Praxis ganz oft sehen, dass Patienten das zu ihrer Dauerdiät machen. Und so ist es eigentlich überhaupt nicht gemeint, weil mit Low FODMAP zum Beispiel auch das Risiko läuft, dass man eben zu wenig Ballaststoffe abbekommt und eher langfristig in die Mangelernährung geht. Das heißt, Ernährung, nochmal Schritt zurück, nicht so sehr auf die Theorie zu achten, sondern zu überlegen, was sind eigentlich meine Probleme? Kann ich austesten, auf was ich wirklich reagiere und was passt zu meiner Krankengeschichte? Und es ist völlig, zum Beispiel, du hast vorher das Thema Intervallfasten angesprochen. Das kann gut sein für jemanden, der zum Beispiel ein hohes Diabetesrisiko hat. Ja, dann kann das sozusagen eine sehr gute Ernährungsform sein, muss aber jetzt nicht für einen anderen Patienten passen, der zum Beispiel eher unter Reflux oder Blähungen leidet und beim Intervallfasten damit in sehr kurzer Zeit sehr viel isst und seine sozusagen Symptome damit verstärkt. Ja, und deswegen muss man immer gucken, was passt denn eigentlich auch zu diesem Patienten. Vielleicht eine Sache noch, was wir schon häufiger sehen, das sind eher junge Patienten und das ist sicherlich auch ein bisschen ein Resultat von Social Media. Wir sehen schon sehr viele Patienten, die sich sehr große Sorgen um die Ernährung machen und auch Angst haben, etwas Falsches zu essen, Angst haben, etwas nicht richtig zu machen oder etwas Schädliches zu tun, weil der Trend gerade sagt, ich muss das und das meiden oder diese Ernährungsform machen. Gibt es auch einen eigenen Namen mittlerweile dazu, quasi Orthorexie, also Angst oder der zwanghafte Drang, etwas Richtiges zu essen. Man muss auch wirklich aufpassen, dass die Patienten nicht sozusagen damit eine Zwangsstörung entwickeln oder einfach aus Angst vorm Essen auch den Genuss und das Bauchgefühl verlieren.
Ja, absolut, absolut. Julia, super spannend. Ich möchte dich zum Schluss noch fragen, welche 3 Dinge möchtest du unseren Hörern mitgeben, die jede oder jeder sofort tun kann, um seinen Darm zu unterstützen?
Also so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Auf eine gesunde Ernährung achten und das heißt für mich wirklich auf möglichst viele Fertigprodukte zu verzichten. Ja, alles, was schon ultraprozessiert ist, zu vermeiden, wieder zurückzukehren zu einer vollwertigen, regionalen Kost, die antientzündlich ist, genügend Ballaststoffe hat, ab und zu mal Probiotika einzuführen. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. Und sich eben auch bewusst zu machen, dass es da draußen eine ganze Reihe von Dingen gibt, das Darmmikrobiom auch stören können. Das können Medikamente sein, das können aber auch Nahrungsergänzungsmittel wie Eisentabletten sein. Das kann der Stress sein, der Schlafmangel. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann fährt man schon relativ gut damit.
Julia, ich danke dir vielmals für den spannenden Austausch. Es war vollgepackt mit vielen nützlichen Informationen. Ich danke dir sehr für das, was du tust, Menschen zu helfen, ihre Darmgesundheit ein bisschen mehr ins richtige Licht zu rücken und nicht auf jeden Trend aufzuspringen und sich auf die Basics zu fokussieren. Vielen Dank, das ist ganz, ganz wichtig, was du tust. Ich danke dir für den Austausch.
Danke für den Podcast.
Die Fakten der Folge.
Dein Darm reagiert auf alles, was du tust, deswegen schau genau auf deine Ernährung, deinen Stress und auch auf deinen Schlaf. Wer den Darm versteht, versteht viel über sein gesamtes Wohlbefinden. Auch Hormone, Stress und das vegetative Nervensystem wirken direkt auf die Darm-Hirn-Achse. Deshalb können Zyklusschwankungen, Dauerstress oder Schlafmangel die Verdauung, Motilität und Schmerzempfinden messbar verändern. Viele funktionelle Darmbeschwerden lassen sich durch eine gute Diagnostik einordnen und oft ohne invasive Maßnahmen behandeln. Ernährungstherapie, Mikrobiommodulation und Lebensstilmedizin sind effektive, evidenzbasierte Ansatzpunkte.
Random Reminder.
Random Reminder, ein tiefer Seufzer reinigt dein Blut. Ein bewusster tiefer Seufzer, also zweimal einatmen, einmal lang ausatmen, hilft deinem Körper, CO2 abzubauen und den Sauerstoffaustausch zu verbessern. Das senkt Stress, bringt dein Nervensystem runter und macht den Kopf klarer. In wenigen Sekunden. Also wenn alles zu viel wird, lieber einmal mehr seufzen, nicht halten. Dein Blut und dein Gehirn merken den Unterschied sofort. Also mein Random Reminder in dieser Woche, ein tiefer Seufzer reinigt dein Blut und baut so Stress ab. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.